Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Ich freue mich, dich heute ganz besonders wiederzusehen.
Vor allem wiederzusehen.
Wiederzusehen.
Dass ich nochmal in den Cast zurück darf, das ist mir eine Ehre.
Die Produzenten haben lange beraten, aber
zur 30. Folge darf ich wiederkommen.
Du sagst es, wir haben heute mal wieder ein kleines Jubiläum.
Feiern hier ein Fest nach dem anderen.
30. Folge der Popcorn-Pilger.
Ja.
Und aus diesem Grund sind wir heute im Auftrag des Herrn unterwegs. Blues Brothers, ein Musikfilm-Klassiker aus dem Jahr 1980.
Und endlich auch mal wieder ein Film, der älter ist als wir.
Aber nur knapp.
Knapp als du älter, ja. Nicht ganz so knapp älter als ich.
Danke.
Bitte? Ja, es sind marginale Unterschiede.
Und warum zumindest ich der Meinung bin, dass dieser Film in unser Repertoire gehört, ist, 2010 hat der L'Osservatore Romano, also die Zeitung des Vatikan, eine ganze Ausgabe sich diesem Film gewidmet mit mehreren Artikeln und diesen Film als einen katholischen Filmklassiker,
einen katholischen Filmklassiker,
bezeichnet. Und dann dachte ich, was dem L'Osservatore Romano recht ist, das darf den Popcorn-Pilger nur billig sein.
Ja, jetzt bin ich natürlich dabei. Ich wollte dir nämlich gerne, und ich nehme mal an, du wirst das gelesen haben, bist mir da was voraus. Ich wollte dich gerne fragen, warum es dir ein so dringendes Anliegen ist, ganz abgesehen davon, dass es ein sehr guter Film ist. Und natürlich die Begegnung mit der Schwester, dass man sich also einer eigentlich ehrbaren Sache dann verschreibt, den zu helfen, diese Steuerschuld dazu begleichen, ja, und das sozusagen der Anfang ist. Abgesehen davon und vielleicht auch abgesehen von den Artikeln, also das als katholischen Film zu bezeichnen, was drängt dich dazu, diesen Film mit aufzunehmen? Warum ist der unseres Blickes in besonderer Weise wert?
Also ich bin ein großer Freund der Musik. Ich kann mir diese Songs ständig anhören. Ich kann mir auch den Film immer wieder gerne ansehen, aber das jetzt mal nur am Rande. Also wenn ich vorne anfange, ich finde diesen Gedanken ganz sympathisch von diesen beiden ja eher zwielichtigen Jungs, die aber da in Chicago aus so einem katholischen Milieu kommen. Die sind, das darf man jetzt mal so voraussetzen, in diesem Waisenhaus katholisch sozialisiert worden, von Nonnen erzogen.
Das darf man.
Und auch wenn beide oder zumindest der kleinere Jake Blues ja mit dem Gesetz in Konflikt gerät, denn der Film beginnt damit, dass er aus dem Gefängnis entlassen wird, ist das etwas, was in ihrem Leben und in ihrer Biografie eine entscheidende Rolle spielt. Und das ist, finde ich, immer ein Motiv, das sieht man ganz häufig bei Menschen, die in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend eine tiefe Verwurzelung im katholischen Glauben gefunden haben, später vielleicht auf die schiefe Bahn geraten, aber trotzdem nie ganz diese Verbindung verlieren. Das ist auch in Mafia-Geschichten immer wieder taucht das auf. Ja, es ist dann natürlich im Erwachsenenalter vielleicht eher eine verbürgerlichte Form von Religiosität. Ja, also es hat keinen direkten Einfluss mehr auf mein Leben, auf meine Entscheidungen, auf mein Handeln. Aber so ganz lässt es mich nicht mehr los.
Das ist ja hier, wenn ich das richtig verstehe, letztlich komplett andersherum. Da ist ja von Verbürgerlichkeit gar nichts zu sehen. Die Verwurzelung ist ja dann eine ganz andere, richtig?
Genau, die sind eigentlich, müsste man sagen, durchs Raster gefallen.
Ja.
Das trifft aber auch auf ihren Mentor und ihren Ziellehrer, die große Vatergestalt des Filmes, Curtis, der da im Keller von diesem Waisenhaus wohnt, auch zu. Jake und Elwood Blues sind beides Menschen, die eigentlich mit der bürgerlichen Gesellschaft nichts mehr zu tun haben. Sie verdingen sich ihren Lebensunterhalt dann auch noch mit Musik und sind mehr oder weniger stark kriminell.
Und das Kriminelle ist ja schon der Punkt. Sie haben ja nicht nur nichts zu tun mit dieser Gesellschaft, sondern sie sind ja auch entweder mit Absicht oder in Ignoranz sogar Zerstörer dieser Gesellschaft, was ja also bombastischst gefeiert wird, wie diese bürgerliche, konsumorientierte Gesellschaft demoliert wird.
Ja, nicht nur die. Also exemplarisch ist da diese, wie ich finde, legendäre Verfolgungsjagd durch das Einkaufszentrum, die so, da mag wahrscheinlich jedem konsumorientierten US-Amerikaner das Lachen im Halse stecken.
Die können wir ja beruhigen, das war ein stillgelegtes, das haben sie extra nochmal aufgefüllt dafür.
Ja, aber die Symbolkraft ist ja trotzdem da deutlich, wenn die beiden in einem ehemaligen Polizeiauto praktisch die Kirche des Konsums demolieren.
So ist es.
Aber es hört ja nicht damit auf. Sie legen sich dann zwischenzeitlich dann noch mit der Trucker- und Country-Community an und nicht zuletzt mit amerikanischen Neonazis, deren Demonstrationen sie sprengen. Und zu guter Letzt ist dann auch noch die Polizei und die Nationalgarde auf ihren Fersen. Also auf diesem Parfumsritt durch das Nordamerika oder den mittleren Westen legen sie sich so mit jedem an, der sich zufälligerweise auf ihrem Weg befindet. Aber das ist jetzt nicht der Grund, warum ich sagen würde, das ist ein katholischer Klassiker.
Sondern
das, was den Film zu einem katholischen Klassiker macht, meiner Meinung nach, ist die Tatsache, dass die beiden ja, wie es immer so schön heißt, im Auftrag des Herrn unterwegs sind.
Ja, also, Aber da würde ich zum Beispiel, könnte ich ja jetzt einwenden, ich erinnere mal an Der blutige Pfad Gottes.
Ja.
Ja, oder an Pulp Fiction oder was. Da sehen sich ja Protagonisten auch im Auftrag des Herrn unterwegs. Und ob wir dem zustimmen würden, warum ist das hier anders?
Also, die beiden haben ja, oder beziehungsweise einer von den beiden, Jake, hat in der Kirche während eines Gottesdienstes ein Berufungserlebnis, was in der Darstellung durchaus auch Parallelen aufweist mit biblischen Berufungserfahrungen. Und dann eben, und das ist jetzt das Katholische daran, die beiden, obwohl sie nicht den Maßstäben eines bürgerlichen Miteinanders, einer bürgerlichen Gesellschaft entsprechen, trotzdem zu Werkzeugen werden für einen wie auch immer gearteten göttlichen Auftrag. Das wird dann mit ironischem Bruch und Augenzwinkern in dem Film auch immer dargestellt, dass die beiden so mehr oder weniger unbeholfen durch diverse brenzlige Situationen stolpern, ohne auch nur einen Kratzer abzubekommen. Also da manifestiert sich da so irgendwie
Carrie
so der...
Carrie Fisher ist da.
Ja, Carrie Fisher, The Mystery Woman, ist denen beiden auch mit ausgefeilter Waffentechnologie auf den Fersen, aber es kann irgendwie ihnen nichts zustoßen.
Ja, ja. Ich dachte da übrigens an Book of Eli, der hat auch eine sozusagen göttliche Mission,
und
kann aber nicht scheitern, bis er sie erfüllt.
Bis sie erfüllt ist. Ja. Ja, so ein bisschen ist das hier auch nur eben mit so einem ironischen Unterton, mit großem Humor gezeichnet. Aber eben die Idee, in dem Schlechten oder in dem, wenn man es mal so sagen will, Unheiligen, in dem verurteilten Verbrecher, der seine Strafe zwar abgesessen hat und der mit seinem Bruder eben eigentlich ein Ausgestoßener aus der Gesellschaft ist, dort auch die Möglichkeit besteht, einen göttlichen Auftrag zu erkennen, anzunehmen und den auch auszuführen. Und das ist in diesem Film eben konkret das Beispiel, die Rettung dieses Waisenhauses.
Und in dem Zusammenhang habe ich die Musik als das Vehikel des göttlichen Wirkens begriffen. Ich bin jetzt weder musikalisch so gebildet wie Martin oder habe so einen starken Bezug dazu auch zur Filmmusik wie du vielleicht. Aber ich habe die Musik gesehen als ein Transportmittel, die Gegenwart dieses Göttlichen darzustellen. Denn alles, was ja kreativ ist, was wir als Inspiration bezeichnen würden, Musik, bildende Kunst, Literatur, dem schreiben wir ja gerne etwas spirituell Metaphysisches bei. Das fällt uns sozusagen auch ein Stück weit zu. Das kommt aus dem, ja, der mittelalterliche Philosophmeister Eckhart hätte gesagt, vielleicht aus dem Adel der Seele, also aus dem, was in uns Menschen göttlich ist. Und mit der Gesellschaft interagieren geht immer schief bei den beiden. Mit der Konsumwelt agieren, da geht alles in die Brüche. Dann haben sie die Nazis sind hinter denen her, die Nationalgarde ist hinter denen her, die Polizei, alle sind hinter denen her. Aber was sie ja zu Guten macht und woran sich das immer wieder ausdrückt, dass sie also letztlich für eine gute Sache Erfolg haben, ist ja immer mit dem Mittel der Musik vermittelt. Und das fand ich dann schon ein starkes Symbol.
Ja, zumal man ja sagen muss, dass die Musik, die ja hier in diesem Film eine ganz entscheidende Rolle spielt, nämlich der Rhythm and Blues, als eine Form der amerikanischen Musikkultur, die ja sich wie der Jazz aus der Musik der schwarzen Sklaven in Amerika entwickelt hat.
Übrigens interessant, dass hier die katholische Welt und diese schwarze, eher protestantische Welt in Musik und Bild dann dargestellt zusammenkommen.
Ja, und dann liegt es vielleicht auch nicht ganz fern, dass, also wenn ich mich an meinen Musikunterricht erinnere, noch in der Schule, mein Musiklehrer hatte da immer ein ganz großes Faible für diese Spirituals, also diese Musik der schwarzen Sklaven. Da gibt es ja ganz viele Songs, die jeder kennt, ja, aber die entstehen aus der Verschmelzung von der afrikanischen Musik und afrikanischer Rhythmen mit dem Gedanken des Christentums. Mhm. Ja, also der Gedanke, der ja immer wieder auftaucht, ist, wir sind wie das Volk Israel versklavt in Ägypten, sind wir hier in den USA fern der Heimat versklavt und der Herr wird uns aus dieser Sklaverei herausführen. Ja. Und der Rhythm and Blues hat dann eben mit...
Let My People Go zum Beispiel.
Ja, ne, genau. Let My People Go ist so ein Beispiel. Da liegen natürlich zwischen dieser Zeit der Sklaverei und der Entstehung dieser Musik und der Entstehung des Rhythm and Blues, da liegen ein paar Jahrzehnte dazwischen. Mhm. Ja, aber das ist eine Entwicklung, die... oder der Rhythm and Blues ist ohne... die Spirituals der schwarzen Sklaven eben nicht, ja, nicht
möchte
denkbar.
Möchte man kaum glauben, dass beim heutigen R&B die Wurzeln da liegen.
Ja, das...
Ja. Aber das wird ja auch, du hast recht, das wird ja auch durchexerziert, aber auch ein Stück weit überhaupt amerikanische Musikgeschichte. Denn sie müssen sich ja auch verbiegen und einmal Country singen.
Ja, damit sie wenigstens Geld fürs Benzin haben.
So, genau. Ja, das ist dann vielleicht ein bisschen die Frage, wie musst du dich dann selbst mit der besten Mission und selbst der größten Unangepasstheit den Bedingungen der Wirklichkeit anpassen und kannst vielleicht auch mit dem, was dir gut ist und innerlichst zu eigen, etwas Gutes aus dieser Anpassung machen. Denn Rawhide, das geht ja ins Ohr. Also das hat ja trotzdem was, obwohl es Country ist und die ja auch mit gewisser Unmotivation das dann da vortragen. Und die Flaschen fliegen ja trotzdem. Aber das ist ja einer der griffigsten Songs des Films. Also da kam mir dann letztlich noch die Frage, Kirchen haben sich, wenn sie unter widrigen Bedingungen in Systemen lebten, haben sich Kirchen die Frage gestellt, gibt es das Richtige im Falschen? Und zumindest auf das Individuum, die Kirchen haben das sehr unterschiedlich beantwortet, aber zumindest auf das Individuum gesehen, muss man im Christentum ja sagen, natürlich gibt es das Falsche, es kann aber trotzdem etwas Gutes dabei sein. Und das machen die beiden ja eben sehr deutlich. Auch wenn sie mal hier und da eine gewisse Anpassung haben oder auf eine Situation eingehen müssen und nicht einfach nur die ignoranten Rebellen sein können, um ihren herrlichen Auftrag dann auszuführen. Mhm. Ne, so müssen sie dann eben in der Bar Country singen. Und Jake muss ja dann vor Carrie Fisher auch einmal die Brille ziehen, um sie zu überzeugen mit seinem großartigen Charme. Also es gibt ja trotzdem noch einen Kontakt dazu. Also der Kontakt zur Welt bricht nicht ab. Und das Gute ist selbst im Üblen ja angelegt. Es gibt sozusagen eine Umkehr zum eigentlich wesentlich Guten, trotz der Unangepasstheit.
Ja, und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, sind es ja auch gerade immer die Gestalten, die zumindest uns heute noch bekannt sind und deren Leben uns fasziniert, die ja die sind, die... von dem man eigentlich sagen würde, das war jetzt alles nicht so ganz sauber, was
ja,
die in ihrem Leben gemacht
waren auch
haben.
Die Unangepassten, ja.
Ja. Und sich dann auch dort immer wieder die Möglichkeit der Umkehr bietet und auch die Möglichkeit, trotz aller Verfehlungen und aller Fehltritte bereit zu sein und auch befähigt zu sein, einen göttlichen Auftrag ausführen zu können.
Also Gott ist also mit ihnen, mit dem Blues vielleicht, vor aller Leistung und trotz aller Schuld. Wenn das eine Quintessenz ist, ist das eine tolle Aussage für so einen Film. Für einen offensichtlich, wie ich jetzt gelernt habe, sehr katholischen Film.
Ja, also da muss ich dem L'Osservatore Romano recht geben. Jake, ja. Blues, der Sünder, der für seine Sünde sühnt. Ja. Und dann eben nicht erstmal zeigen muss, ich bin jetzt doch was wert. Ja, ich habe zwar Mist gebaut in meinem Leben, aber bitte erkennt mich doch wieder an, sondern die Anrufung geht ja an ihn, ohne dass er was dafür tun muss. Und dann ist er auch befähigt, eben diesen Auftrag durchzuführen.
Trotz oder vielleicht gerade, weil er auch, wie Christus von sich selber sagt, ein Fresser und Säufer ist.
Wir wollen jetzt nicht von dem Leben der Schauspieler oder des Schauspielers
aus. Ja, das stimmt. Das ist ja eine eigene, auch tragische Geschichte.
Ja.
Ja. Ich finde ja aber, in seinem Bruder kriegt man manchmal noch einen kleinen Eindruck von diesem Bluesgeist. Der ist ja auch ein hervorragender Musiker.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns eine positive Bewertung oder einen netten Kommentar.
Scheut euch nicht zu kommentieren. Wir freuen uns über jeden Kommentar.
Tatsächlich über jeden?
Ja.
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 Und wir beantworten auch jeden.
Ja, in der Not beantwortet der Teufel auch ungeeignete Kommentare oder respektlose. Aber bitte, das soll keine Einladung zur Respektlosigkeit sein. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin zur 30. Folge.
Auf Wiederhören.